SRF 2 Kultur.
Galgenbrunnen.
Lachen. Kremmenbrunnen.
Stutz.
Auch Matte.
Haufeneidrachen.
Fichten.
Fältliweid.
Fleischbach.
Je schneller eine Landschaft überbaut wird, desto weniger werden sie. Die Flurnamen.
Einschlag. Wolf Loch.
Fältliweid.
Kuenzenhof.
Bachmatt.
Säuschwenk.
Galgenbrunnen.
Unscheinbare Bezeichnungen, mit denen die Bewohner einer Gegend ihre Landschaft, ihren Besitz, ihre Gärten und ihre Äcker kennzeichneten. Und damit der Nachwelt einen reichen Schatz an Geschichte und Geschichten hinterlassen haben.
Bachmatt.
Säuschwenk.
Galgenbrunnen.
Galgengraben.
Im Lei.
Kremmenbrunnen.
Zunzele.
Bonacco.
Bruderholz.
Rüti.
Hinter jedem Namen steckt mindestens eine Geschichte, manchmal ganz einfach zu verstehen, manchmal voller Geheimnisse.
Galgenhügel.
Galgenrain.
Eichbüchel.
Bifang.
Einer, der sich wissenschaftlich mit Flurnamen und ihren Geheimnissen beschäftigt, ist Markus Ramsayer. Er tut dies seit Jahren als Projektleiter der Baselbieter Stiftung für Ort- und Flurnamenforschung. Und er tut dies mit enormem Fachwissen, leicht schrägem Humor und wunderschönem Baselbieter Dialekt. Dazu ein Kontext von Maya Brandle. Wir treffen uns in Pratteln, einer Baselbieter Gemeinde, am Rhein in der Nähe von Basel. Warum ausgerechnet Pratteln, frage ich den Sprachwissenschaftler, Schriftsteller und Flurnamenforscher Ramsayer, während wir den Dorfkern verlassen und den Hügel hinaufklettern.
Ja, es ist der Weg des geringsten Widerstands. Also, Pratteln ist in dem Sinn symptomatisch, weil es für einen Teil der Probleme steht, die wir haben. Es ist Agglomeration und Kanton Basel-Land ist fast nur noch Agglomeration. Und Agglomeration heisst überbaut.
Wir sind mittlerweile oben angekommen, mit wunderbarer Weitsicht über das Rheintal und die dazugehörende Ebene. Siedlungsbrei, soweit das Auge reicht. Vom Rhein keine Spur, er fließt irgendwo verborgen durch mehrstöckige Industrie- und Wohnbauten an uns vorbei. Und wo sind da die Matten und Fluren, um die es hier geht? Markus Ramsayer deutet auf die katholische Kirche. Gut sichtbar ragt ihr Turm aus der Mitte des Pratteler Siedlungsgebietes gegen den Himmel. Die Kirche stehe auf der Rosenmatte, beginnt er zu erzählen. Und tatsächlich habe es dort Rosen in den Rabatten um die Kirche herum. Doch sie sind es nicht, denen die Parzelle ihren Namen zu verdanken hat.
Also Rosen auf einer Matte ist eigentlich etwas Absurdes. Und da kommt dann eben der Flurnamenforscher ins Gräbel und sagt, doch etwas nicht stimmen. Und wir verfolgen dann die Flurnamen durch die Jahrhunderttore, möglichst bis in ihre Entstehungszeit, weil sie dann eigentlich noch unverfälscht sind. Also der Ursprungspunkt von dem Namen ist im 14. Jahrhundert der Form Mattenze Rossen. Und Rossen, das sind kleine Teiche gesehen, wo man Hanf und Flachs eingelegt hat, um sie weich machen, um sie im Wasser aussetzen, dass sie mürbeben, dass man den Bast gut ablösen kann. Der Gärvorgang hat übrigens grausam gestunken. Darum hat man die Rossen, die Deiche, auch an den Rand der Siedlung verlegt. Man kann zum Beispiel aufgrund von dem Namen sagen, dass hier sicher Siedlungsrand war.
Ebenfalls weit zurück geht der Name des Sportplatzes, der einzigen sichtbaren grünen Wiese.
Das ist jetzt eine Matte, die ganz vielen Frauen zum Verhängnis geworden ist, weil man, die ist von einem Pilz befallen gewesen, kreisförmigen Pilzbefall. Und das hat man einfach das Hexering gedeutet. Und man hat den Gliemo geheißen im Volksmund, da versammeln sich Hexen, die tanzen hier auf dieser Matte. Und wenn halt dann irgendetwas passiert ist, zum Beispiel ein schauerliches Unwetter, hat man einfach den Sündigen gesucht und häufig in einer Frau gefunden, wo man irgendein Geständnis auspresst hat. Sie sich da mit dem Teufel auf einem Besen die Bratler Hexmatt geritten. Und ja, das hat dann dieser Frau das erpresste Geständnis am Schluss noch das Leben gekostet.
Flurnamenforschung ist Knochenarbeit, die sehr viel Erfahrung verlangt. Und Wissen. Historisches Wissen, sprachliches Wissen, regionale Kenntnisse, dazu unendlich Geduld und eine große Portion Hartnäckigkeit.
Hinter dieser Hexmatt, das ist das Tram, und an der Tramlinie nahe haben wir einen Flurnamen Chromamch. Das wäre jetzt so ein toller Name, wo man ausländisch statt Küchenkästchen sagen lassen, wo sie nicht arbeiten, weil er aussprachemässig für viele sehr schwierig ist. Also zwei Grossleute, einen am Anfang, einen am Schluss. Aber was bedeutet das Große?
Ein Wort, das auch ihm einige Rätsel aufgegeben hat.
Wir gehen so vor, dass wir dann immer zuerst zu alten Leuten im Dorf gehen, Bauern, Jäger, Förster, und auf die Flur zeigen und fragen, wie sagen die dort. Und dann die das in einer speziellen Lautschrift festhalten. Die einen sagen Krummamach, die anderen Krummamach. Aber die Lautung ist häufig, gibt schon einen Hinweis, was das ursprünglich bedeutet hat. Ist näher bei den Worten als die verhochdeutschte amtliche Schreibung.
Und dann, in einem zweiten Schritt, versucht Markus Ramseyer das Landstück, um das es geht, einzugrenzen, es genau zu lokalisieren.
Von wo bis wo gilt Krummamach? Da laufen wir schon ins nächste Kleppkästchen hinein. Der eine sagt, es ist dann nur ein kleiner Spickel beim Tram. Der nächste verwirft die Hände und sagt, nein, das geht bis zur Mutten, zur Strasse ab. Das war ein ganz grosses Gebiet früher. Also man kann sagen, jeder Mensch hat eigentlich seine eigene Namenlandschaft im Kopf. Und wenn zwei Verliebte auf dem Krummamach abmachen, kann das zu einem ganz bösen Flurendrama kommen. Also sie können sich gründlich verpassen.
In einem dritten Schritt versucht der Flurnamenforscher, das Gelände zu beschreiben. Daraus ergeben sich zuweilen neue Hinweise.
Wenn ich einen Flur Leime habe und es ist lättiger Boden, Leime, Alzwopfer, Lehm, dann muss ich nicht mehr gross weiter grübeln. Wenn ich jetzt aber Krummamach beschreibe, dann muss ich sagen, Wohnblöcke und Industrieareal auf der Schotterterrasse vom Rhein im westlichen Siedlungsbereich von Brattelen und sperre selber den Käfer auf, hilft mir nicht. Und darum muss ich eben dann, ich frage dann noch die Leute, was verstehen die unter Krummamach? Aber hat mir gesagt, der Herr Weisskopf, das hat etwas mit Krumen, mit Brösmeli zu, der Boden sieht dort ein bisschen brösmelig. Ich schreibe das auf, mache aber ein grosses Fragezeichen dahinter.
Und setzt sich dann hinter die Akten, sofern welche vorhanden sind.
Und du dann in einem nächsten Schritt probieren, das ist der mühsamste, eben den Namen in schriftlichen Quellen durch die Jahrhunderte zurückzuverfolgen, möglichst bis in die Entstehungszeit. Die Quelle muss ich zuerst finden, Gemeindearchiv, Staatsarchiv, Fürstbischöfliches Archiv, Pruntrut. Also überall, wo man vermutet, dass einmal Menschen Besitz gehabt haben zu Brattelen und das auch schriftlich dokumentiert haben. Wenn man die Quelle findet, dann spät man den Käfer wieder auf. Das ist nicht die heutige Schrift, also es braucht spezielle Lesefertigkeiten. Wenn man alle die Hindernisse überwunden hat, stößt man dann auf die älteste Form für Krummamach im krummen Mannwerk.
Und das heißt, das Werk vielleicht eines krummen Mannes? Der Flurnamenforscher lacht.
Nein. Mannwerk ist ein altes Feldmaß. So viel, wie ein Mann früher an einem Tag mähen konnte. In unserer Gegend war das etwa 40 bis 42 Jahre. Krumm heisst, die Matte ist in einer Weggabelung gelegen, also nicht rechteckig oder quadratisch gewesen. Und der Name gibt uns drei Informationen. Also ist als Mattland genutzt worden, ist 40 bis 42 Jahre gross gewesen. Und die Form war noch gekrümmt. Das alles steckt in Krummamach. Ist nicht besonders spektakulär, aber man muss es auch zuerst rausholen.
Immer wieder wird Markus Ramseyer eingeladen, in den Baselbieter Gemeinden seine Geschichten zu erzählen. Und die kleinen Ortsnamenhefte, die er und sein Team erstellen, finden regen Absatz.
Stutz.
Auch Mathe.
Hufeniedrachen.
Denn Flurnamen geben auch der hässlichsten Agglomeration plötzlich ein Gesicht und historische Tiefe. Und genau an dieser historischen Tiefe, an dieser Dimension, ist auch der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti interessiert. Seine Dissertation hat er geschrieben über die Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz und dabei immer wieder eng mit dem Flurnamenforscher Ramseyer zusammengearbeitet.
Es ging um die Frage, wie haben die Menschen hier in der Landschaft gelebt, wie haben sie diese Landschaft genutzt, von der Römerzeit eigentlich bis ins Mittelalter hinein. Und das ist genau dieser Zeithorizont, wo eben auch sehr viele Orts- und Flurnamen entstanden sind und zum Teil auch überlebt haben bis heute. Und deshalb war das für mich sehr spannend, quasi über diese Namensquellen, meine archäologischen Quellen einerseits zu überprüfen, andererseits aber auch zu ergänzen an Orten, wo wir keine Archäologie haben.
Da fanden die Kantonsarchäologen zum Beispiel mitten im Feld ein frühmittelalterliches Gräberfeld aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. Von einer dazugehörenden Siedlung aber fehlte jede Spur.
Wir wissen, da sind Leute zugewandert, zum Beispiel aus dem Oberrheingebiet, aus dem Elsass. Aufgrund der Beigaben gibt es da Verbindungen. Und wir haben aber keine Siedlung dazu. Aber wenn ich jetzt bei Markus Ramseyer nachfrage, kann er mir sagen, ja, da gibt es einen Flurnamen, das ist irgendein alter Ingenort oder Wielort. Und da muss irgendwo eine abgegangene Siedlung gewesen sein. Und das erklärt uns dann, weshalb heute ein Gräberfeld irgendwo in der freien Landschaft draußen liegt.
Flurnamen sind für den Archäologen eine wichtige historische Quelle. Zum einen bleiben sie dort haften, wo das Holz beispielsweise für Häuser längst verrottet ist. Und Flurnamen reichen oft weiter zurück als die klassischen schriftlichen Quellen.
Unsere klassischen Schriftquellen, die wir haben für die Region Nordwestschweiz jetzt, das ist praktisch eine Handvoll, die vor die Jahrtausendwende zurückreicht und hier konkret Aussagen zur Besiedlung hier in der Landschaft gibt. Das heißt, wenn wir über die Verhältnisse damals etwas wissen wollen, gibt es einerseits eben diese Orts- und Flurnamen, die uns etwas sagen über die Sprache, über die kulturellen Gebräuchlichkeiten der Menschen damals und andererseits eben die Archäologie. Und zusammen gibt es ein recht gutes Bild, weil die Archäologie immer nur sehr punktuelle Ausschnitte hat. Und die Flurnamen, die Ortsnamen, das ist etwas, was man praktisch flächendeckend hat im Kanton. Da kann man mit Kartierungen eigentlich sehr schön herausarbeiten, wie die Verhältnisse damals waren.
Namensgebungen unterliegen bestimmten Moden. Unter den Römern endete die Ortschaft auf Acum, im frühen Mittelalter oft auf Ingen, später dann auf Ikon.
Und das Interessante ist, die Namensforschung hat zwar diese Namensschichten sehr schön herausarbeiten können, aber dank der Archäologie kann man sie auch genauer datieren, weil wir haben ja dann, wie gesagt, die zugehörigen Siedlungsfunde, die zugehörigen Gräber, die wir zum Teil auf Generation genau datieren können. Und das hilft dann im Umkehr dann auch wieder der Namensforschung über diese Kartierungen, über diese Überlagerungen von Archäologie und Flurnamen, das genauer zu datieren.
Der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti hat inzwischen ein ziemlich klares Bild, wie es in der Region vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren oder vor 200 Jahren ausgesehen hat.
Wir haben in der Römerzeit eine ziemlich dichte Besiedlung, die war, also es gab fast so viele Siedlungen, wie es heute gibt, allerdings natürlich viel kleiner. Das waren so einzelne Hofstellen, Villae Rusticae, kleine Gutsbetriebe und nur so in den Haupttälern gab es größere Siedlungen. Und dann im frühen Mittelalter, wo die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ziemlich viel schwieriger wurden, das Leben auf dem offenen Land wurde sehr viel unsicherer, haben sich die Leute zurückgezogen in diese Kerngebiete, eben in die Haupttäler, in die Städte, Basel, Kaiseraugs damals noch. Und von dort aus dann langsam wieder das offene Land besiedelt.
Je stabiler eine Gesellschaft war, desto mehr breitete sie sich aus aufs offene Land hinaus. Und so hat jede politische Entwicklung der Landschaft ihren Stempel aufgedrückt.
Es war sicher so, dass die Römer zum Beispiel sehr rational vorgegangen sind, dass sie gezielt halt auch Planstädte errichtet haben. Augusta Raurica ist eine Planstadt, die haben auf dem grünen Feld quasi auf dem Reisbrett entwickelt und sich überlegt haben, wir haben hier eine Stadt mit so und so vielen Einwohnern, wie kriegen wir überhaupt die Ressourcen zusammen, um diese Stadt am Leben zu erhalten. Da gehört auch die Wasserversorgung dazu, da gehört selbstverständlich Landwirtschaft, Ackerbau, Viehzucht dazu und so weiter.
Und sie haben diese Versorgung gewährleistet, indem sie möglichst viele zusammenhängende Flächen sauber rodeten und bebauten. Dazwischen gab es Wald, den die Römer nicht nutzten, sie empfanden ihn als bedrohlich. Als das Römische Reich dann zusammengebrochen war und die Alemannen begannen, die Region zu besiedeln, bekam die Landschaft ein neues Gesicht. Denn diese Menschen zogen sich in kleinere Siedlungen zurück, sie hatten Angst vor dem offenen Feld, ihnen drohte Gefahr durch kriegerische und feindliche Eindringlinge. Entsprechend kleinzellig bebauten sie das Land und das lässt sich in den Flurnamen bis heute erkennen.
Hört sie.
Surbaum.
Einschlag.
Leweit.
Kuenzenhof.
Dubagächel.
Heute wird die Landschaft weniger für die Landwirtschaft genutzt als vielmehr für Wohnraum und Industrie. Umgestaltet in immer gigantischerem Ausmaß mit höchst zerstörerischen Folgen für die Flurnamen. Der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti.
Eisenbahnen, die ja so im späten 19. und 20. Jahrhundert größtenteils angelegt wurden, die folgen ja quasi noch so den naturräumlichen Verkehrswegen. Und wenn man dann später schaut, so ab den 60er Jahren, die Autobahnen, die haben eine ganz andere Philosophie, die gehen einfach knallhart dort durch, wo der Planer findet, so eine Autobahn muss durch. Die gehen durch Berge, da werden Schneisen gegraben, Tunnels gebohrt, Dämme aufgeschüttet. Also ein ganz anderes Verständnis im Umgang mit der Natur kommt da zum Vorschein. Und das ist eigentlich das, was wir seither haben. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir Archäologen so viel zu tun haben, weil der Boden fast flächendeckend systematisch umgegraben wird. Wenn heute ein Haus gebaut wird, kommt ja selbstredend eine Tiefgarage unter das Haus. Das heißt, der Boden darunter ist nachher auch archäologisch tot quasi. Man gräbt die Landschaft um und gestaltet sie nach seinem Willen. Das ist eigentlich so das Entscheidende in den letzten Generationen.
kehren wir zurück zu Markus Ramseyer, stellen uns wieder zu ihm auf die Anhöhe bei Pratteln. Dank allem, was ich bis jetzt gehört habe, fällt es mir immer leichter, die Autobahnen, Eisenbahn, die Industrietürme, den Einfamilienhäuschenteppich, die Krane und Schlote gedanklich beiseite zu stellen und stattdessen römische Villen hinzuzaubern, alemannische Holzhäuser und fränkische Weiler. Ich sehe ein buntes Multikulti an Menschen, Gallo-Romanen, Legionäre aus allen Ecken des großen römischen Reiches, ich sehe Franken, Alemannen, in einer mal mehr und mal weniger dicht bewaldeten Gegend. Erstaunlich, wie lange sich die Flurnamen gehalten haben, trotz regelmäßiger Umgestaltung der Landschaft.
Also ein Flussname wäre Rhein, der hat jetzt viele tausend Jahre auf dem Buckel, der hat eigentlich ein Volk dem anderen weitergegeben, wie man sich dort getroffen hat. Und da die ganz zentralen, also Bergrücken, das ist eben, das spricht eine grosse Logik dafür, dass man das von einer Generation an die nächste weitergibt. Und dass das sich einfach im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen lautlich abschleift. Also viele Flurnamen werden im Laufe der Jahrhunderte immer kürzer. Also aus einem Mühlenacher wird plötzlich ein Milcher. Hat aber nichts mit Milchmann zu tun, sondern dass sie, weil man das Maul, ich bin auch einer, der zum Maulfühlen neigt, wir machen es zu wenig auf. Und schon ist ein Silbe weg.
Silben verschwinden, Inhalte ebenso. Was immer wieder dazu führt, dass die Menschen alte Namen mit neuem Sinn und manchmal auch Unsinn füllen.
Sie machen zum Teil dann das verrückteste Zeug halt. Also aus einer ursprünglichen Teufelgrube, ich komme jetzt gerade Rotenflur in den Sinn, das ist schlicht ein tiefes Loch, wo man Lehm ausbeutet hat. Als sie das nicht mehr verstanden haben sie einmal eine Täufergrube gemacht, wo sich wieder Täufer drin versteckt haben. Und am Schluss ist es noch eine Teufelsgrube geworden. Und das ist dann sogenannte volksetymologische Umdeutung. Etwas, was man nicht mehr versteht, wird so umdeutet, bis es wieder neuen Sinn macht.
Solche Umdeutungen sind insofern für den Flurnamenforscher eine Falle, als sie ihn oft auf eine falsche Fährte locken. Was Markus Ramseyer allerdings inzwischen ziemlich gelassen nimmt.
Das ist eigentlich das erste Prinzip, sogar das total Selbstverständliche muss von uns hinterfragt werden, weil es könnte irgendeine vertrackte Umdeutung zum Beispiel eben drinstecken. Und da wir trauen keinem Namen, das ist schon so.
Allerdings kommt es dann doch zuweilen auch vor, dass Markus Ramseyer resigniert. Zum Beispiel dann, wenn im immer dichter besiedelten Kulturland die Flurnamen nicht kürzer werden, so wie beim Rhein beispielsweise, sondern immer länger und komplizierter, weil die Parzellen immer kleiner und die Besitzverhältnisse immer undurchsichtiger werden.
Man hat ja einfach den eigenen Besitz vom Nachbarn müssen unterscheiden. Das ist eigentlich der Sinn von so Flurnamen gewesen. Also unsere Vorfahren waren nicht Poeten gewesen. Die haben da nicht gross den Drang gehabt, alles in irgendein Klangsystem zu verwandeln, sondern sie haben das benannt, was sie einfach gebraucht haben. Und das ist natürlich auch eine grosse Dynamik, also es ist ein Name gekommen, durch einen anderen Namen abgelöst worden, zum Beispiel wenn der Besitzer gewechselt hat oder so. Und all die Beziehungen wiederherzustellen, das geht wirklich nicht immer. Das wäre einfach viel zu mühsam.
Nun mögen die Vorfahren keine Poeten gewesen sein, trotzdem zählen die Flurnamen heute zum Kulturgut.
Also zu unserem primären Kulturgut sogar. Man kann darüber lang streiten und ich weiss, es kommt einfach die Frage, zu welcher Form von Kultur gehört es? Also es gibt gewisse Leute, die jetzt das vielleicht würden in Frage stellen oder an den Rand von der Kultur würden stellen. Ich sage jetzt voll Selbstvertrauen, das gehört zum Kern von unserer Kultur.
Und der Sprachwissenschaftler holt aus zu einem Gedicht aus den Frühzeiten der modernen Sprachentwicklung.
Weit ähne gegen Gebenach zu einem alten Flurnamen Leiten. Und mir kommt jetzt spontan in Sinn, aber ich hoffe, ich kann es noch sagen, vom Notker von St. Gallen, von diesem wunderbaren Mönch, der eigentlich als einem von den ersten im deutschen Rom uns überhaupt zu unserer deutschen Schriftspruch mitverholfen hat, der hat einmal im deutschen Spruch geschrieben, der Heber geht in Litun, trägt Bär in Situn, sind bald Ellin, ne lasset ihn Fellin, immo sind Fusse Fudermasse, immo sind Burste, eben hoch Forste, und et Senesine, zwölf Fellnige. Da geht ein Heber an einem Bergabhang entlang in Litun. Und das Wort Lita, altdeutsch Lita, das ist aus unserem Spruch verschwunden. Es lebt nur noch in Flurnamen weiter, eben zum Beispiel in Litten.
Und übrigens, fügt er, der dieses Gedicht aus dem Gedächtnis hervorgezaubert hatte, übrigens zeige dieses Gedicht auch ganz deutlich, wie anders damals die Menschen gedacht hatten.
Dem Eben steckte der Speer in der Seite, trägt Speer in Situm. Sein bald Elline lasset ihn fällen, seine große Kraft verhindert, dass er umfällt. Immo sind Fusse Fudermasse, der hat Füße so gross wie Fuder. Immo sind Bursten eben hoch Forste, der hat Borsten so gross wie Bäume. Und seine Zähne sind 12 Ellen lang. Das zeigt, dass unsere Vorfahren auch noch ganz anders gedacht haben, wenn sich das Denken wandelt. Wenn wir so etwas in einem Aufsatz würden schreiben, dann würden wir sagen, du übertreibst ganz schlimm oder ganz böse und kommt dann auch noch einen Abzug über. Und unsere Vorfahren, für die ist Kraft, Stärke, Tapferkeit ganz wichtig gewesen.
Wolf Loch.
Feldleweit.
Kuenzenhof.
Säuschwenk.
Galgenbrunnen.
Galgengraben.
Im Lei.
Flurnamen sind Kulturgut, sagt auch Markus Gasser. Er ist Historiker, Linguist und arbeitet heute als Dialektspezialist für die Fachredaktion Literatur beim Schweizer Radio.
Flurnamen sind Denkmale, so wie Gebäude. Denkmale sind für einen früheren Baustil, sind Flurnamen Denkmale für eine frühere Sprachstufe. Das kann man so ganz vereinfacht sagen.
Sprachliche Denkmale, die weit zurückreichen in die vorschriftliche Zeit, wie der Begriff Rhein, der keltische, also vorrömische Wurzeln hat. Flurnamen sind aber auch Denkmale für durchaus naheliegende Entwicklungen. Das lässt sich gut erkennen in Städten, wo die Matten und Fluren längst den Straßenplätzen, Gebäuden und Quartieren gewichen sind.
Man kann sagen, früher und auf dem Land war es eher so, dass die Landschaft die Namen bestimmte. Also man hat eine bestimmte Bodenbeschaffenheit, lehmiger Untergrund, das gibt dann den Letten oder den Leimen oder so etwas. Und man hat bestimmte Besitzverhältnisse, zum Beispiel das Gwiedem, das ist ein Pfarrgut oder ein Kirchengut. Also die Nutzung oder die Beschaffenheit des Bodens hat die Namen bestimmt. In städtischem Gebiet und zusehends heute auch auf dem Land ist es eher so, dass die Namen die Landschaft bestimmen. Also dass die Menschen künstlich die Namen schaffen, indem sie überbauen und neue Straßennamen brauchen. Manchmal nehmen sie dafür Flurnamen von früher, aber oft werden die Namen dann auch künstlich geschaffen. Das heißt, die Landschaft erhält eine vom Menschen gestaltete Namenlandschaft und nicht mehr unbedingt die Landschaft bestimmt die Namen.
Um das zu veranschaulichen, sei Basel ein gutes Beispiel, erzählt Markus Gasser. Wir setzen uns also neben dem Radiostudio auf eine Bank. Vor uns ausgebreitet eine große Grünzone. Dahinter, unterhalb, liegt Basel, gut sichtbar in seiner ganzen Fläche. 1859, beginnt jetzt Markus Gasser zu erzählen, wurde die Stadtmauer geschleift und Basel in den folgenden 100 Jahren systematisch erweitert. Namen wurden nötig für all die neuen Straßen und Quartiere. Doch deren Benennung überließ die Obrigkeit nicht dem Zufall, sondern sie steuerte sie. Ein System war, dass man die Straßen, die aus der Stadt hinausführten, nach nahegelegenen Dörfern benannte. Oettlinger Straße, Altschiller Straße, Rienstraße, Dornacher Straße, Oberwiler Straße und so weiter. Ein zweites System waren die großen Ringstraßen.
Nach der Schleifung der Stadtmauern hatte man irgendwie doch das Gefühl, man entblöße sich. Diese Mauern haben 500 Jahre geschützt, auch wenn man weiß, dass mit den Waffen, die man schon im 18. Jahrhundert gehabt hat, diese Mauern gar nicht mehr geschützt hätten. So gaben sie einem doch das Gefühl des Schutzes und plötzlich sind die weg. Und um dem entgegenzuwirken, in einer symbolischen Art hat man die neuen Ringstraßen einen Teil der neuen Ringstraßen nach Schlachtorten benannt. Also die Morgartenstraße, also der Morgartenring, der Laupenring oder die Nävelser Straße, die bilden einen symbolischen Schutzkreis, um zu zeigen, wie wehrhaft die Schweiz immer noch ist oder Basel immer noch ist, obwohl die Mauern jetzt geschleift sind.
Immer wieder kommt es auch zu Umbenennungen, wenn der Zeitgeist nicht mehr der alten Ideen spricht. So geschehen im St. Johann-Quartier. Vor den Toren der Stadt sollte sich die Industrie im 19. Jahrhundert entfalten können. Auch die Vorgängerfirma der heutigen Novartis eröffnete dort ihren Hauptsitz. Und entsprechend taufte die Stadt die Straßen. Fabrikstraße, Gasstraße, Wasserstraße, Lichtstraße. Man wollte damit der Industrialisierung ein Denkmal setzen. Ein Denkmal, das heute allerdings eher mit kontaminierten Böden in Verbindung gebracht wird, mit verschmutztem Wasser und dreckiger Luft. Und deswegen, erzählt Markus Gasser, wollte die Novartis vor einigen Jahren auch ihre Hauptadresse umbenennen.
Also die Novartis, die ja ihren Hauptsitz an der Lichtstraße hat, wollte den Namen ändern zu Forum 1. Das klingt natürlich ganz anders. Das ist die römische Demokratie auf dem Forum, wo man diskutiert miteinander. Das ist nicht stinkende Industrialisierung. Der Antrag von Herrn Masella wurde in der Flurnamenkommission beraten und gut geheißen. Das wurde dann öffentlich ausgeschrieben, so eine Namensänderung. Und es gab dann eine Einsprache dagegen und die kam vom Rechtsdienst der Novartis, weil man plötzlich gemerkt hat, dass das viel zu teuer kommt, die ganzen Patente und alles und die ganzen Postanschriften zu ändern von Lichtstraße auf Forum 1. Deswegen ist der Kompromiss heute so, dass die vordere Hälfte der Lichtstraße immer noch Lichtstraße heißt, die ganzen Patente dort darauf laufen und die hintere Hälfte heißt jetzt neu Forum 1.
Kehren wir ein letztes Mal zurück nach Pratteln zu Markus Ramseyer, der mit einem kleinen Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die 55.000 Baselbieter Flurnamen erforscht und dabei ist, sie in 7 Bänden herauszugeben. Zurück zu Markus Ramseyer, der immer wieder mit Geldmangel für seine wissenschaftliche Arbeit zu kämpfen hat, der trotzdem liebevoll und hartnäckig jedem Wort nachgeht, keinem Begriff über den Weg traut, mag er noch so offensichtlich sein. Wie ist er eigentlich auf die Idee gekommen, Flurnamenforscher zu werden?
Man hat mir versprochen, sehr viel frische Luft. Also der Professor Schläpfer von der Uni Basel, der das Projekt seinerzeit initiiert hat, hat gesagt, du kannst dann an einem Waldrand Fühle machen und Klöpferbrötchen und den Gemeindeband so überblicken und beschreiben. Und das hat am Anfang tatsächlich gestimmt. Er hat das etwas sehr Romantisches gehabt. Also ich bin mit dem Velo in alle 86 Baselbieter Dörfer gefahren, bis auf die höchsten. Mein grosser Stolz ist, bin ich nicht abgestiegen, bin überall raufgekommen und habe dann eigentlich so ganz friedvolle Momente wirklich dürfen erleben, auch sehr schöne Begegnungen mit, von mir gesehen, manchmal fast weisen alten Leuten. Und dann ist aber die Romantik relativ schnell verschwunden und schon zum Teil brutalen Alltag gewichen. Und wenn ich alles gewusst hätte, bin ich nicht einmal so sicher. Es braucht so viel Austausch, so viel Wille. Also wir haben jetzt hochgerechnet, wir für die Schlusspublikation, die wird 7000 Seiten umfassen. Und bis man das fehlerfrei hat, also ich gebe ehrlich zu, ich habe auch wirklich viel schlaflose Nächte oder fast schlaflose Nächte angenehm.
Lust und Last der Flurnamenforschung. Das war ein Kontext mit dem Flurnamenforscher Markus Ramseyer, dem Baselbieter Kantonsarchäologen Reto Marti und dem Dialektspezialisten Markus Gasser. Redaktion unter Mikrofon Maja Brandli.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.